guten Abend. Ich hoffe, dass ihr mich alle hört und ich hoffe, dass ich die Lautstärke beibehalten kann. Ich glaube, es ist eher einigermaßen warm und darum, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich in so einem überhitzten Raum bin, kann ich eh irgendwann schlecht zuhören und wenn dann noch die Stimme so leise ist, das ist immer schwierig. Ich hoffe, wir kriegen das zusammen hin. Falls es für alle, die eh schlechter hören, wer hier vorne noch oder ihr arrangiert euch dann mit den Leuten, die eh hier sitzen, hier ist noch Platz für einen Stuhl, als setzt euch dann hier hin oder auf den Boden. Und wenn euch während des Vortrags irgendwie, ihr merkt, ihr möchtet eher näher zu mir kommen, seid ihr gerne eingeladen. Hier auf der Bank ist zumindest noch ein Platz frei. Hier auf der Bank ist noch ein Platz frei, hier hinter und neben mir. Und auf dem Boden auch noch. Also ziert euch da nicht während des Vortrags euch zu bewegen. Aber ziert euch davor, während des Vortrags laut zu sprechen. Das habe ich nicht so gerne. Genau, ich greife das nochmal auf, was Marco gerade gesagt hat, nämlich das mit der zweiten schwulen Bewegung. Er hat auch so genannt gesagt. Und es ist tatsächlich so, dass einige ForscherInnen davon ausgehen, dass das die zweite schwulen Bewegung in der BRD ist. Das stimmt aber, also aus meiner Perspektive zumindest, wenn man sich mit der schwulen Bewegung der 70er Jahre beschäftigt, nicht. Und ich denke, ich werde während des Vortrags nochmal darauf eingehen oder werde das während des Vortrags automatisch erklären, warum das eben nicht der Fall ist, dass man von einer zweiten schwulen Bewegung zumindest sprechen kann.
Ganz kurz, und ich habe das gerade aufgenommen.
Ja.
Ich kann aber, was gesagt wird, auch im Nachhinein herausgestellt werden, als wenn man sich nicht im Internet oder so kann, sich später einfach mit einem Scheißsatz das einfach kurz löschen.
Ja. Genau, ich werde heute einen Einblick oder einen Ausschnitt aus der schwulen Bewegung der 70er Jahre geben und auch einen Ausschnitt aus meiner eigenen Forschung mit einem Schwerpunkt auf Tunden. Also darum auch das Vortragsthema heute Tunden, beziehungsweise andersrum, ich mache den Schwerpunkt, darum heißt der Vortrag so. Ich hoffe, ich werde auch klar machen können, warum mir das ein wichtiger Punkt ist. Einmal natürlich, weil ich mich selbst als Polit-Tunde sehe, aber auch, weil das, denke ich, für queere Kontexte wie auch für lesbisch-schwule Polit-Kontexte allgemein wichtige Impulse gibt. Ich werde meine Forschung stütze ich auf Archivmaterial aus dem Schwulen Museum in Berlin aus der Zeit der 70er Jahre, insbesondere der homosexuellen Aktion West-Berlin, also eine West-Berliner schwule Aktionsgruppe, und auf Interviews mit Zeitzeuginnen, die also selbst die Schwulenbewegung der 70er Jahre mit aufgebaut haben oder eben die homosexuelle Aktion West-Berlin dann mit aufgebaut haben. Zuerst werde ich ich versuche auch schnell zu sprechen, da kommen wir vielleicht unter die 4 Stunden, die mein Vortrag eigentlich dauert. Werde zunächst kurz Einleitendes geben, was jetzt nicht sich speziell auf Tunden fokussiert, sondern allgemein. Wie ist diese Schwulenbewegung eigentlich entstanden? Werde damit auch einen Mythos in den Raum geben, den lasse ich aber einfach so stehen. Und der aber, denke ich, auch doch einige Begründung hat und oder Berechtigung hat vielmehr. Dann werde ich auf Konflikte eingehen, weil die Politisierung der Tunte oder der Figur der Tunte hat so richtig mit einem Streit angefangen. Darum heißt das Kapitel des Vortrags dann auch, wenn Tunten streiten. Dann werde ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, auf tuntige Interventionen eingehen. Also begreife ich die Tunten als eine Intervention innerhalb der Schwulenbewegung, als eine antibürgerliche Intervention. Kann man sich dann auch nochmal drüber streiten, ob das stimmt. Ich würde sagen, ja, aber wir können nochmal drüber streiten gerne. Ich werde es vorstellen, was es also da für Positionen eigentlich gibt, in welchen Konflikten, Auseinandersetzungen Tunden ein sehr prägendes Element durch ihre Position in der Schwulenbewegung der 70er Jahre waren. Dann werde ich auf Fummeln und Fummeliges, ich weiß nicht mehr, wie ich es genau habe, eingehen. Und zwar möchte ich da nochmal die Frage vielleicht auch einfach nicht beantworten, was ist eigentlich eine Tunte? Dazu auch, eigentlich wollte ich mir das noch rausschreiben gerade vorhin, und zwar von Prüvan, diese Schwule- und Tuntengruppe, die sich in den 70ern gegründet hat, haben wir auch ein Lied, das heißt Fummelrock, und da schreiben sie eine Tunte, das ist nicht nur ein Kleid, falsche Wimpern und Eitelkeit, als Trine gehe ich heute aus und lebe einfach obendrauf. So, und genau, ich denke, das ist schon mal ein Punkt, der sich nachher auch nochmal wiederfinden wird. Also so ein lustvoller Aktivismus, aber jetzt greife ich schon wieder zu viel vor. Ich werde also auf die Tunden eingehen, wie sahen die aus, was waren die, wie sahen die nicht aus, was für Fummel und Feindlichkeiten heißt das Kapitel dann des Vortrags, werde ich nochmal auf den Zusammenhang eingehen von Projektion, Tundenfeindlichkeit und wie sich Tunden selber verstanden haben. Ich versuche ein bisschen langsamer zu sprechen. Und dann möchte ich nochmal tuntige Impulse am Ende geben, also Dinge herausgreifen, nicht so großspurig, wie es in dem Titel hier der Veranstaltung ist. Also ich werde nicht die Bedeutung der Schwulenbewegung für alle Queeren und andere Bewegungen geben, sondern ich werde Impulse herausgreifen, die ich für zumindest sinnvoll, bemerkenswert erachte. Aber so ein Vortragstitel muss natürlich auch irgendwie griffig und ein bisschen zugespitzt sein. Ich werde anfangen mit der Einleitung, und zwar mit Michael Holy. Es ist so, dass sich erst in den letzten eigentlich zwei Jahren das ergeben hat, dass sich der Schwulenbewegung der 70er Jahre sehr viele, vor allem junge ForscherInnen im Bereich der Gender Studies und der feministischen Bewegungsforschung zugewendet haben. Davor waren es vor allen Dingen Leute, die selbst aktiv in diesen Bewegungen waren und über ihre eigene Bewegung quasi retrospektiv eine Theorie oder zumindest einen Abriss geschrieben haben. So etwa Michael Holy, der bei der Gruppe Rotz Schwul in Frankfurt am Main tätig war, und der schreibt in seinem Text von 98: Der Braunheim-Film war unser Stonewall Riot. Das habe ich herausgegriffen, weil es einen sehr wichtigen Unterschied zu dem ausmacht, was oft auch angenommen wird von der Schwulenbewegung in der BRD. Und zwar ist es nicht so, dass die Stonewall Riots in den USA dazu geführt haben, dass die bundesdeutsche Schwulenbewegung entstanden ist, sondern die meisten Schwulen in der BRD wussten kaum was oder sogar nichts von diesen Stonewall Riots. In der BRD war das vielmehr ein Film, der als Initialzündung zumindest heute bezeichnet wird und auch von den Zeitzeuginnen als solcher beschrieben wird. Und zwar der Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, von Rosa von Braunheim, der das Filmische beigetragen hat, um das jetzt mal so grob aufzuzeichnen, und Martin Dannecker, der die Textarbeit und diese politische Textarbeit in den Film reingebracht hat. Beide dann selbst in schwulen Aktionsgruppen in der Bewegung aktiv. Der Film hat aufgerüttelt, insbesondere die Schwulen. Er wandte sich eben nämlich nicht, so wie es die Öffentlich-Rechtlichen von Rosa von Braunheim sich gewünscht hatten. Die wollten einen Film für Heterosexuelle über die Schwulen haben, wo also dargestellt wird, wie die Schwulen leiden. Wollten einfach über Schwule einen Film für Heterosexuelle haben. Rosa von Braunheim hat das nicht mitgemacht, sondern hat einen Film gemacht, der heute noch für viele, die mit der schwulen Subkultur-Community-Szene, wie auch immer, nichts zu tun haben, unverständlich ist. Und oft auch die Reaktion gerade von Heterosexuellen kommen, die den Film sehen, das ist ja ein schwulenfeindlicher Film. Und zwar ist der so unverständlich, weil er sich ausschließlich an eine schwule Subkultur richtet und an die Schwulen selbst und bei den Schwulen sehr polemisch und sehr harsch bestimmte Punkte angreift. Nämlich, also was so ein zentraler Punkt in dem Film ist, eine Kritik am Umgang von Schwulen untereinander. Und zwar insbesondere ein ausschließendes Verhalten untereinander, das auf Selbsthass zurückgeführt wird, also auf eine Selbstablehnung, die dann darin ausgeht, dass man die andere Person ablehnt. Also der Ausschluss unter Schwulen in dem Film aufgrund von Äußerlichkeiten, aufgrund von Tuntigkeit, aufgrund von zu schwulem Schwulsein und aufgrund von Alter. Außerdem kritisierte der Film recht deutlich das Konsumverhalten der Schwulen, verstand darin antikapitalistische Kritik und prangerte außerdem die politische Passivität der Schwulen an, vor dem Hintergrund, dass nach wie vor Diskriminierung besteht, der Paragraph 175 aber gerade reformiert wurde, es also die Möglichkeit gegeben hätte, offen schwul zu sein, theoretisch zumindest, was natürlich noch nichts über die gesellschaftliche Diskriminierungslage aussagt, aber dass die Möglichkeit auf rechtlicher Ebene gäbe und trotz dieser diskriminierten Situation und der Freiheit, etwas zu tun, keine Solidarisierung unter Schwulen stattfindet, keine Politisierung. Das prangerte der Film sehr vehement an. Dann haben Dannecker und Braunheim eine Filmreise mit dem Film gemacht durch ganz viele bundesdeutsche Großstädte, haben das in verschiedenen Kinos gezeigt. Dort kam es dann zu sehr heftigen Diskussionen, unter anderem auch in West-Berlin, wo ja darum hebe ich es nochmal vor, dass ein Schwerpunkt von mir ist mit der homosexuellen Aktion West-Berlin. Dann ein Part in der Geschichte, der, denke ich, sehr typisch für die 70er Jahre ist, dass es so heute, zumindest kenne ich das nicht so, dass es heute noch so ist, nämlich in dieser Diskussion, in der nach Zeitzeuginnen ca. 40 schwule Männer und schwule Frauen teilgenommen haben, wurde initiativ im August 71 die homosexuelle Aktion West-Berlin gegründet, wurde also quasi in plenumsartig während dieser Diskussion gesprochen, und man hat anscheinend noch während des Abends eine Grundsatzerklärung für die HAW verfasst. Also es ging alles das war alles nochmal, das weist für mich zumindest auf so eine andere Zeit und diesbezüglich auf eine andere politische Auseinandersetzungskultur, hier, um das so zu nennen. Ein Interviewpartner von mir, der das miterlebt hat, ach ja, das wollte ich zeigen, das ist ein Ausschnitt aus Rosa von Braunheims und Martin Dannekers Film, mit einer Tunte. Genau, ein Interviewpartner von mir äußert sich zu dem Vorgang folgendermaßen, und das war großartig, das war wirklich, das war fast euphorisch, und ich denke, so ging es vielen anderen Leuten zu der Zeit auch. Das war wirklich eine Euphorie, dass man sagt, man kriegt diese beiden Geschichten ganz wunderbar zusammen, endlich, und man kann was machen und kann aktiv sein. Was mit diese beiden Geschichten gemeint ist, ist nämlich eine linke Politik, die der Interviewpartner von mir dann schon vorher klar hatte, dass sie wichtig ist, aber er konnte sie zuvor nicht mit Schwulsein verbinden. Also ab diesem Film hat es für ihn angefangen, retrospektiv, dass auch Schwulsein als was Politisches betrachtet wurde und mit linker Politik und Kritik in Einklang gebracht werden konnte. Eine gemeinsame Ausrichtung der schwulen Bewegung insgesamt, zeige ich es mal so ganz pauschal, was dafür auf jeden Fall auch zutrifft, ist der kollektive Gebrauch des Wortes schwul als ein politischer Kampfbegriff. Das hört sich erstmal banal an, ist aber sehr wichtig auch nochmal mit Hinblick darauf, was war davor, und zu sagen, es gab vorher keine Schwulenbewegung, nämlich war der Begriff schwul denen, die in 50er und 60er Jahren aktiv waren, die sich Homophile nannten, ein Graus. Die Homophilen nannten sich ganz bewusst nicht homosexuell, weil sie das Sexuelle aus dieser Selbstbezeichnung heraushalten wollen. Die strebten also eine Integration in die bürgerliche Gesellschaft an und waren empört davon, dass sich Personen tatsächlich selbst als Schwule bezeichnen und Sexualität zum Mittelpunkt ihrer Politik erheben. Was dann auch dazu geführt hat, dass die Homophilen, die noch in 70er Jahren aktiv waren, dass es dort sehr heftige Auseinandersetzungen gab. Rosa von Braunheim und seine Freundin Anita Dickdarm wurden aus dem Trocadero, also einer schwulen Kneipe in Berlin, rausgeprügelt, so zumindest die Erzählung von Homophilen oder aufgeheiß von den Homophilen, die da drin waren. Also da gab es auch in die andere Richtung sehr heftige, zum Teil körperliche Attacken zwischen Homophilen und Schwulen, wo auch so ein wiederkehrendes Element drin ist, also was nachher auch noch mal kommt, vor allem von homophiler Seite dieser Vorwurf, wie stellt ihr uns denn nur in der Öffentlichkeit dar? Das haben wir ja heute bei der Diskussion um CSDs und die zu schrille Präsentation von Schwul und Lesbischsein auch, genau diese Diskussion und dieses Argument zumindest. Schwule Emanzipation wurde als ein gemeinsames Ziel in dieser Bewegung verstanden, was bedeutet, also es wurde in den Vordergrund, es wurde in den Vordergrund gestellt, was nochmal in Bezug auf Tunden ein sehr wichtiger Punkt ist, nämlich, dass das Private ganz grundsätzlich als was Politisches verstanden wurde. Die Tunden haben das dann zugespitzt und haben aus jeder Alltagserfahrung, jeder Regung, auch jeden Bezug zu sich selbst eine Form von Aktivismus verstanden und ein Politikum gemacht. Was aber, denke ich, schon allgemein für die Schwulenbewegung zu sagen ist, dass diese Idee auch von einer individuellen Emanzipation ganz klar diesen Impetus hat, dass und diesen Aspekt hat, dass das Private politisch zu sein hat, auch, oder dass man das auch so zu verstehen hat. Die Bewegung hatte eine antikapitalistische und eine marxistische Ausrichtung, was auch von der Inspiration der 68er und der Studentinnenbewegung herrührt, und verorteten sich in der linken Bewegung und waren auch, wie diese ganzen sozialen Bewegungen zu der Zeit, um das so pauschal nochmal zu sagen, sehr studentisch geprägt. Schwulenfeindlichkeit wurde von dieser Bewegung nicht als ein singuläres, individuelles Erlebnis, was hier und da passiert, verstanden, sondern als ein Strukturelement der Gesellschaft, was also bedeutet, die Gesellschaft, die antikapitalistische Gesellschaft funktioniert, die kapitalistische Gesellschaft funktioniert so, wie sie funktioniert, unter anderem nur dadurch, dass Schwulenfeindlichkeit ein Element ist, das sie prägt. Was also auch nochmal ein Unterschied zu der Betrachtung der Homophilen von Feindlichkeit ist. Eine weitere Besonderheit, die sich aus dieser Auseinandersetzung auch mit so einer Gesellschaftskritik ergibt, aus der geschlussfolgert wurde, dass sich Schwule elend fühlen oder dass Schwule in einer beschissenen Situation sind, weil die Gesellschaft schwulenfeindlich ist, hat dazu geführt, dass man sich erstmal mit sich selbst auseinandersetzen soll, also mit dem Schluss, dass sich Schwule vor allem mit sich selbst auseinandersetzen sollen, was dann auch nochmal von dem Film von Rosa von Braunheim und Martin Dannecker aufgegriffen wurde, also eine Kritik an sich selbst, an der eigenen Person als Schwuler, an den anderen Schwulen und an der eigenen schwulen Subkultur, in der man verkehrt oder verkehrte. Um was aus dem Film herauszugreifen, ohne detaillierter auf die Handlung einzugehen, hier ein prägnantes Zitat, in dem, denke ich, nochmal einiges aufgegriffen wird und auch nochmal der Bogen zu Tunden geschlagen werden kann. Die Mehrzahl der Homosexuellen gleicht dem Typ des unauffälligen Sohnes aus gutem Hause, der den größten Wert darauf legt, männlich zu erscheinen. Sein größter Feind ist die auffällige Tunte. Tunten sind nicht so verlogen wie der spießige Schwule. Ein schwuler Charakter ist doch eitel, launisch und neidisch. Tunten übertreiben ihre schwulen Eigenschaften, machen sich über sie lustig. Naja. Sie stellen damit die Norm unserer Gesellschaft in Frage und zeigen, was es bedeutet, schwul zu sein. Ich habe unterschiedliche Versionen hier. Aber meine ist die richtige. genau. Hier denke ich nochmal ganz prägnant, was man im Hinterkopf behalten muss. Also schon von Rosa von Braunheim wird die Tunte zu einer politischen Figur stilisiert. Es gab ja zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht in der Form so politisierte Tunten, die also dann auch eine eigene Gruppe gegründet hatten. Rosa von Braunheim gab das auch zum Teil vor und essentialisierte dadurch auch ein Stück weit die Identität von Tunten als eine ausschließlich politische Identität oder vorrangig politische Identität. Damit komme ich zu Wenn Tunten streiten oder dem Tuntenstreit von 73. Es gab auch davor schon in der Bewegung ab 71 sehr harsche Auseinandersetzungen. Was sie alle ein, diese Auseinandersetzung, ist, dass sie sehr, was man auch aus heutigen Politkontexten, aus meiner Erfahrung zumindest kennt, sehr emotional zum Teil geführt wurden. Und ja, da werde ich auch gleich noch dazu kommen. Es gab also vorher schon Auseinandersetzungen. Wir steigen in die Schwulenbewegung sozusagen 1973 ein. Und zwar am 11. Juni 73. Ein Pfingstmontag gab es eine Demonstration bei einem Pfingstwochenende, das die HAW in Berlin organisierte und dazu bundesweit oder international auch schwule Aktionsgruppen einlud. Das Pfingstwochenende firmierte unter dem Begriff die Unterdrückung der Homosexualität, unter dem Motto: Die Unterdrückung der Homosexualität ist nur ein Spezialfall der allgemeinen Sexualunterdrückung. Also die hatten immer sehr griffige Mottos, die waren auch immer sehr lang. Es gibt auch sehr lange Transpis, die dann zum Teil ums Eck gehalten werden mussten, weil sie die Straße erst zu lang für die Straßenbreite war. Also ist auch nochmal ein sehr interessanter Unterschied, denke ich, zu heute, was da alles reingepackt werden wollte. Aber ich möchte nicht zu sehr abschweifen. Bei dieser Demonstration hat sich was offenbart, was eben davor auch schon die ganze Zeit Thema war, und zwar bei den bundesdeutschen Schwulen, und zwar die Vorstellung, mit der Arbeiterinnenklasse und der linken heterosexuell dominierten Bewegung zusammenarbeiten zu wollen, unbedingt, und der Ansatz dann durch das Auftreten, also nicht die Arbeiterinnenklasse und die heterosexuellen Linken zu erschrecken, sondern möglichst heterosexuell und arbeiterisch, sage ich jetzt mal, daherzukommen, wie die sich das vorgestellt haben. Also man musste, also ganz wichtig, sich dann nochmal zu vergegenwärtigen, das war sehr studentisch geprägt, und ihre Vorstellung von dem, wie sehen Arbeiterinnen aus, wurde dann umgesetzt. Dem wurde aber ein Strich durch die Rechnung gemacht, durch Tunten aus Frankreich und Italien, die dort also aufgefummelt, geschminkt, zum Teil auch betrunken, auf dieser Demonstration herumwackelten, mit den Anwesenden drumherum, mit den Passantinnen flirteten, sich laut waren, schrill waren und so weiter. Das war eigentlich alles nicht gewollt. Es kam dann während der Demonstration spontan noch zu heftigen Auseinandersetzungen, Diskussionen. Zum Teil wurde das beschrieben als plenumsartige Zustände während der Demo. Also das sind Erzählungen, das weiß ich nicht, aber so, also, dass dort schon diskutiert wurde. Daraus entstand dann der Tuntenstreit. Der Tuntenstreit bedeutet eine ganz klare politische Positionierung von Tunten. Vorher gab es auch schon Tunten und später gab es auch Tunten, die aber nicht der politischen Tuntenfraktion zuzurechnen sind. Aber es wird gleich nochmal deutlicher, was ich damit meine. Die Tunten bezeichneten sich auch und wurden bezeichnet als Feministen oder Radikale, darum auch die Überschrift. Und die andere Fraktion in diesem Streit, um das mal so zweiteilig jetzt zu lassen, waren die Strategen. Der Standpunkt der Strategen war, dass es eine Doppelmitgliedschaft geben sollte. Darüber wurde schon vorher in der Bewegung gestritten. Doppelmitgliedschaft bedeutet, oder kommt aus dem Gedanken heraus, dass es einen Haupt- und einen Nebenwiderspruch gibt. Der Hauptwiderspruch ist der Kapitalismus und der Nebenwiderspruch die Schwulenunterdrückung. Und da war der Ansatz, wir brauchen eine Doppelmitgliedschaft insofern, dass man in einer Schwulengruppe, in einer Schwulen-Emanzipationsgruppe keinen sozialistischen Kampf bis zum Ende quasi führen kann, sondern dazu eine allgemeinere sozialistische Gruppe braucht. Die Schwulengruppe also als ein Reservoir, in dem man sich schwules Selbstbewusstsein aneignen konnte, um dann in einer allgemeineren linken Bewegung für die Revolution zu kämpfen. Das steht also hinter Doppelmitgliedschaft, also die Vorstellung, wenn wir den Hauptwiderspruch, den Kapitalismus überwunden haben, spielt auch die Schwulenunterdrückung ganz automatisch im Kommunismus oder Sozialismus keine Rolle mehr. Dieser Ansatz wurde von den Strategen getragen, dann ganz stark, was ich gerade schon erwähnt habe, also die Vorstellung, dass man die Arbeiterinnenklasse und die heterosexuell dominierte Linke nicht erschrecken solle, was dann gegenüber Tunden ganz deutlich geäußert wurde, hier von Edith, also da wird es nochmal deutlich, was ich gerade vorhin zu Tunden und Nicht-Tunden meinte, nämlich Edith ist ein Tundenname, aber sie ordnete sich selbst nicht der politischen Tundenfraktion zu. Sie sagt Folgendes in einem Papier, 73, und mal, also sie ist in der Pädagogengruppe in der Schwulen, und mal ganz konkret, ich, Edith, ich habe persönlich keine Lust, meine vielleicht 2 Jahre lang wirksame Arbeit mit Kindern in Richtung auf das Verstehen mehrerer Dinge, unter anderem auch des Schwulenproblems etc., durch eine gerade aus eigener Lust und Laune aufgeputzte Tante aus der HAW zerstören zu lassen, die, sagen wir, mich von der Schule abholt und meine Solidarität fordert. Um von einer Tunte nicht abgeschreckt zu werden, so Edith, braucht es viel Vorarbeit, man muss, Zitat, vollständig emanzipiert sein, um also von Tunden nicht abgeschreckt zu werden. Tunden wurden in dem Sinne also nur als eine mögliche Intervention innerhalb schwuler Kontexte aufgefasst. Außerhalb dessen sollte das kein Ansatz sein, so die Strategen, weil es die, die Heterosexuellen zu sehr erschrecke. Insbesondere, auch da werde ich gleich noch drauf kommen, insbesondere die Vorstellung, die Arbeiterinnenklasse würde dadurch besonders erschreckt. Außerdem wird die Praxis der Tunden ganz allgemein kritisiert, etwa bei einer Austrittserklärung von Manfred Herzer. Manfred Herzer bis heute eine sehr bedeutende Person in solchen schwulen Politkontexten. Es gab also, wie gesagt, es wurde sehr emotional das Gefühl, es gab auch von Manfred Herzer ist ein gutes Beispiel, es gab mehrere Austritte, dramatische, dann auch dramatische Austrittserklärungen, Wiedereintritte, Wiederaustritte, also es gab, das war sehr dramatisch. Er bezeichnete die Tunden als eine scheinradikale Sekte, was ein sehr schlimmer Vorwurf war. Insofern, dass nämlich Radikalität, politisch sein, ähnlich, denke ich, ist wie heute in queeren Kontexten der Begriff subversiv. Also ist was Positives, alles, was daraus rausfällt, wurde als bürgerlich wahrgenommen oder als spießig, wie sich gleich in dem anderen Vorwurf äußert, was Manfred Herzer dann sagt in seiner einen Austrittserklärung. Es ist für mich eine deprimierende Erfahrung, dass die HAW mehr und mehr von einer Clique wild gewordener Spießer und Bohemians umfunktioniert wird. Hier also der Vorwurf, der sehr zentral war gegenüber den Tunden. Ihr denkt, ihr seid radikal, aber ihr seid in echt gar nicht radikal. Ihr seid eigentlich nur Spießer und Bohemians, die auf ihre Lust, wie auch Edith sagt, die aus Lust und Laune sich aufputzen, aber viel mehr ist da nicht dahinter. Der gleiche Punkt wurde den Strategen von den Tunden vorgeworfen, also dass die denken, sie seien die Radikalen, sind es aber gar nicht. Also in diesem ganzen Streit geht es immer sehr stark darum, wer ist wirklich radikal und wer ist es nicht. Die Feministen oder Tunden gründeten die feministische Fraktion in der Schwulenbewegung, also eine Splittergruppe sozusagen, die aber sehr groß waren und dann auch sehr bedeutend wurde. Und in der feministischen Fraktion der HAW hieß dann folgendermaßen, wir werden künftig als feministische Fraktion der HAW in der Öffentlichkeit agieren und Homosexualität und Sexualität in allen linken Gruppierungen problematisieren, auch wenn es der SEW und ihren geliebten Töchtern nicht gefällt. Die SEW ist das Pendant zur SED, also das Westberliner Pendant zur SED. Schwule Emanzipation stand also für die Tunden an vorderster Stelle. Das bedeutete auch, dass es in alle Gruppen und in jedem Zusammenhang eben reingetragen werden sollte. Es sollte ein lustvoller Aktivismus praktiziert werden, so der Ansatz, was den Strategen vorgeworfen wurde, dass sie eben so lustfeindlich seien. Den Tunden wurde dann Theoriefeindlichkeit wieder vorgeworfen. Es sollte außerdem auf die Bedürfnisse der Akteurinnen stärker eingegangen werden, die mit einbezogen werden, vor allen Dingen innerhalb der Bewegung, was sich an einer Auseinandersetzung, finde ich, sehr deutlich macht, nämlich zu einer schwulen Schachgruppe, wo von Strategenseite gesagt wurde, eine schwule Schachgruppe ist nichts, was mit radikaler Politik zu tun hat, sondern das genauso bei der Vergleich auch, also so wie, den Vergleich nicht, ich sage den Vergleich einfach mal, ohne ihn zu werten. Also eine schwule Schachgruppe sei genauso politisch oder politisch zu bewerten, wie wenn ein Schwuler in die CDU eintritt. Also so war die Argumentation der Strategen. Und die Tunden sagten demgegenüber, nein, eine schwule Schachgruppe ist radikal politisch und schwul, weil wenn wir in unserer Gruppe Leuten oder Schwulen innerhalb einer schwulenfeindlichen Gesellschaft die Möglichkeit geben, glücklich miteinander zu sein, sich mit anderen Schwulen auszutauschen, dann ist das was radikal politisches. So der Ansatz also von der Lustfraktion von den Tunden. Der Streit, wie schon mehrmals erwähnt, wurde sehr aggressiv, sehr emotional ausgetragen. Es gab dramatische Austrittserklärungen, offene Anfeindungen, was im Kontext der 70er Jahre nochmal sehr interessant ist, in Bezug darauf, dass im Gegensatz zu heute, wo das ja doch oft ganz bewusst klandestiner gehalten wird, dort sind ganz selbstverständlich in den Plenumsprotokollen Vor- und Nachnamen drin, sind auch zum Teil Adressen drin, also es wurde dort viel offener gehandhabt. Dadurch wurden auch die Anfeindungen nochmal namentlich viel offener ausgetragen. Oder konnten offener ausgetragen werden. Es wurden Freundschaften, langjährige abgebrochen, langjährige Liebesbeziehungen wurden beendet aufgrund dieser politischen Auseinandersetzungen. Nee, das wollte ich nicht. Hier, tuntige Intervention. Genau. Ein zentraler Ansatz der Tunden war es also, um darauf nochmal zurückzukommen, ein offenes Bekenntnis zum Schwulsein zu haben, und zwar in jeder Situation. Es gab auch die Forderung, die umstrittene Forderung von einigen Feministen, entweder man müsse als Politschwuler oder Bewegungsschwester immer im Fummel, und zwar immer im Alltag, es haben auch Leute dann durchgezogen, auch als Lehrer, im Fummel in die Schule zu gehen. Also man solle überall im Fummel rumlaufen oder, wenn man das nicht möchte, zumindest ein rosa Winkel tragen, auf dem schwul steht. Also dort fing diese Auseinandersetzung mit der NS-Zeit an, und das ist ein Teil, der dann daraus gemacht wurde. Also diese Forderung gab es auf jeden Fall. Genau, schwul wurde insbesondere, was ich noch zeigen möchte, gleich als eine Kampfansage, als ein politischer Ort noch mal mehr, auch von den Tunden verstanden, also als ein Ort oder als ein kollektiver Begriff. Heute würde man mit Spivak sagen, so ein strategischer Essentialismus. Also ein Begriff, der zwar eint auf der einen Seite, gleichzeitig aber offen lässt, wer sich da mit rein einen möchte oder wer sich auf diesen Begriff wann auch immer beziehen möchte. Ich werde jetzt drei Auseinandersetzungen hervorheben, in denen die Tunden eine besondere Rolle gespielt haben. Die Tunden betonten einmal eine kritische Auseinandersetzung, also wenn ich sage die Tunden, dann bedeutet es nicht, dass es die einzigen waren, sondern und auch nicht alle Tunden, ich meine damit eher diese politische Tundenfraktion, jetzt wird es ein bisschen komplizierter in der Erklärung, also das ist auch tatsächlich das Komplizierte bei so einer Geschichtenerzählung, wenn man das einigermaßen adäquat machen möchte, weil Geschichten oder Geschichte immer sehr widersprüchlich einfach ist. Also das ist ja auch nichts Neues, aber das macht es komplizierter, da so eine einheitliche Erzählung draus zu machen. Genau, es ist nicht so, dass andere Schwule, Bewegungsschwule das nicht halten, was ich jetzt aufzählen werde, oder nicht auch so intervenierten, aber es waren vor allem die Tunden, die das als Fraktion oder als politische Fraktion nochmal reinbrachten. Und zwar unter anderem eine Auseinandersetzung, eine kritische mit dem eigenen Begehren nochmal sehr stark machten. Begehren wurde in diesem Zusammenhang dann nicht als was Naturwüchsiges verstanden, ganz explizit nicht, sondern als etwas kulturell Vermitteltes und historisch Gewachsenes. Und vor dem Hintergrund sollte es dann auch kritisierbar und analysierbar sein. Was also dann dazu führt, wenn es um eine Kritik an dominanten Begehren unter Schwulen geht, wobei also jetzt... das werde ich gleich noch werden. Wenn es ums Begehren von Schwulen geht, also ja auch die Entgegnung dann da auch schon kam, auch heute noch kommt, es geht doch nur darum, worauf ich stehe, das hat niemand zu kritisieren, wo es also nicht um so eine moralische Betrachtung von Einzelinteressen ging, sondern gesagt wurde, wenn es so ein, was wie so einen dominanten Geschmack gibt, der sich historisch offensichtlich verändert, auch unter Schwulen speziell nochmal, dann ist das auch analysier- und kritisierbar. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen vermitteln, was ich damit meinte. Es gab also auch dort nochmal diese Kritik sehr stark am Umgang von Schwulen untereinander, der sehr stark mit Begehren in Verbindung gesetzt wird, als eine Kritik oder eine Forderung nach dem Sichtbarmachen von schwulem Selbsthass, der in Zusammenhang mit dieser Selbst- oder mit dieser gegenseitigen Ablehnung gesehen wurde. Um das deutlicher zu machen, ein Grund für die gegenseitige Ablehnung wurde in der, wie es hieß, in der Identifikation mit dem Aggressor gesehen, was also vor allem von Anna Freud nochmal so ein Konzept war, das sie hervorgehoben hat, nochmal, und zwar eine speziell für Schwule, was vor allem aus Frankfurter und Dannecker-Richtung kam und auch übernommen wurde von den Tunden ganz stark, dass Identifikation mit dem Aggressor also bedeutet, dass Schwule eigentlich nicht mit anderen Schwulen Sex haben wollen und eine Beziehung führen wollen, und zwar weil die schwul sind, sondern dass sie eigentlich das Idealbild eines heterosexuellen Mannes in sich tragen, den sie immer begehren wollen, den sie eigentlich wollen, und die anderen Schwulen aufgrund ihres Schwulseins, vor allem dann auch sich selbst gegenüber, ja, in der Identifikation, die bei Begehren stattfindet, ablehnen, aufgrund des Schwulseins. Ich hoffe, ich kann das in so wenigen Worten einigermaßen deutlich machen, aber wer das Das wird sich, denke ich, auch klären gleich. Der Grund wurde also für diesen Umgang, um das nochmal durchzumachen, in der Ablehnung gegenüber sich selbst gesehen. Was ein Interviewpartner über diese Auseinandersetzung folgendermaßen nochmal fasst: Selbst ein Schwuler kann Sexualität und Zärtlichkeiten unter Männern als schmutzig und ekelhaft empfinden. Trotzdem verliebt er sich in Männer. Es geht um diesen Widerspruch zwischen dem, was man verinnerlicht hat, und dem, was man selbst will. Und daraus entsteht Selbsthass und Aggression, die ich dann eventuell, wenn ich den Selbsthass verleugne, nicht auflöse, gegen andere ausübe. In der Subkultur habe das dann den Effekt, wie gesagt, dass Schwule sich gegenseitig ausschließen oder, wie die Gruppe Rotzschwul es fasst, in der Subkultur solidarisiert sich der Homosexuelle gegen die sanktionierte Homosexualität mit anderen Homosexuellen und merkt nichts. In diesem letzten, hinter dem Bindestrich, wird ein ganz wichtiger Ansatz in der Schwulenbewegung deutlich, dieses Merken. Also, dass es ein politischer Ansatz war, dass sich oder eine Praxis bewusst zu machen. Das hängt ganz stark mit dieser Anbindung an auch die psychoanalytische Theorie und an Sigmund Freud nochmal zusammen, dass also bewusst machen von inneren Konflikten, von solchen Problematiken, die dann auf die gesellschaftlichen Zustände auch bezogen wurden, als eine politisch sinnvolle Praxis erachtet wurden, als zum Beispiel sich selbst hast, gewahrt zu sein und dann anders handeln zu können. Tunden sahen sich und wurden auch vor allem gesehen als eine fleischgewordene Intervention gegen diesen schwulen Selbsthass, und zwar, also auch ganz wichtig, ganz viel in der Projektion, nicht unbedingt darin, dass sie sich selbst so verstanden haben, also nicht nur, und zwar dadurch, dass der Umgang mit schwulem Selbsthass durch die Tunden so gemacht würde, dass sie, oder so ausgeführt würde, dass sie das, also dass sie nicht den Schwulen selbst ignorieren und unsichtbar machen, sondern dass sie ihn quasi auf die Spitze treiben, indem sie das, was an Schwulen auch von anderen Schwulen abgelehnt wird, übertreiben, was ja Rosa von Braunheims Film dann auch nochmal sagt, das Zitat von gerade vorhin. Also diese Eigenschaften übertreiben, dadurch gar nichts anderes übrig bleibt, als sich genau damit auseinanderzusetzen im Hass gegenüber den Tunden. Ich komme zu, das war der Teil zu Selbsthass, ich komme zu Monogamie und Klappensex, eine weitere Auseinandersetzung. Es wurde aus der allgemeineren linken Bewegung und auch durch die 68er nochmal sehr inspiriert etwas zunächst übernommen oder wurde zumindest besprochen, und zwar die Vorstellung von einer befreiteren oder einer freieren Sexualität, einer Befreiung der eigenen Sexualität. Dort in der vor allem heterosexuell dominierten Linken gab es das Dogma, was eine Interviewpartnerin von mir wie folgt formuliert: Alle dürfen mit allen, Eifersucht darf es nicht mehr geben und Paarbeziehungen müssen offen sein. Das wurde also als so ein Dogma aus dieser Bewegung so wahrgenommen. Das bedeutet, Monogamie wurde als bürgerlich begriffen, Promiskuität demgegenüber als etwas Progressives. Damit wurde also Monogamie gefordert als Praxis, abgelehnt als Praxis und Promiskuität von den Einzelpersonen eingefordert. Die Schwulen übernahmen diese Forderung nicht so ohne weiteres, sagten also, wir können Monogamie nicht einfach so als bürgerlich ablehnen und Promiskuität so stark hervorheben als was Progressives, da es sich hier um eine heterosexuell geprägte Sicht auf Beziehungs- und Sexualitätskonzepte handelt, nämlich, dass Heterosexuelle viel eher in Zweierbeziehungen und eheähnliche Verhältnisse oder Ehen gezwungen sein, während das für Schwule nicht so zutrifft, sondern dass sie aufgrund der schwulenfeindlichen Gesellschaft dazu quasi gezwungen sind, anonymisierte Sexkontakte miteinander einzugehen, also auf Klappen, öffentliche Toiletten zu gehen, dort Sex zu haben und eben nicht die Möglichkeit haben, Freundschaften miteinander einzugehen, vielleicht vor dem Sex oder nach dem Sex miteinander zu sprechen, auch in der Öffentlichkeit Beziehungen einzugehen, dass das also eher etwas ist, was von der Gesellschaft auch verweigert wird, von den Schwulen verinnerlicht wird, und dass die Problemlage dadurch nochmal ganz woanders liegt, nämlich nicht, oder um das nochmal an einem Zitat auszuführen, infolge ihrer tabuierten Sexualität werden die Schwulen in das subkulturelle Ghetto der Pissbuden, Parks und Pinten getrieben. Es sollte also nicht die Forderung aufgestellt werden gegenüber den Schwulen, promisk zu leben, sondern es sollte, wie es hieß, ein neues Verhalten unter Schwulen hergestellt werden, was beinhaltet, dass diese sexuellen Freiheiten vielleicht, zum Beispiel auf Klappen zu gehen oder in Parks in der Öffentlichkeit Sex zu haben, mit Sex anders umzugehen als heterosexuell, das zumindest dominant tun, das einerseits beizubehalten, dann einen bewussten Umgang mitzufinden und andererseits aber auch die Möglichkeit für sich selbst zu entwickeln, Freundschaften einzugehen, eine andere Sexualität zu erfinden, sich selbst eine schwule Sexualität, in der man miteinander spricht, in der man sich aufgrund von anderen Dingen außer der Oberfläche beurteilt, auf der man einfach anders ganz platt miteinander umgeht, freundschaftlicher miteinander umgeht, das wurde gefordert. Demgegenüber nämlich wurde die schwule Subkultur als steril, wie sie genannt wurde, gesehen. Genau. So komme ich nachher. Teilweise entstand hieraus wiederum die Haltung dann aus dieser Auseinandersetzung, Klappen, wobei ich gerade schon deutlich gemacht habe oder vorgegriffen habe, dass es nicht ganz so war. Aber zunächst entstand daraus die Haltung, dass Klappen und Orte öffentlichen schwulen Sexes und anonymisierte schwule Sexualität abzulehnen seien, bis hin dann wieder zu der Forderung, dass Bewegungsschwestern oder HAW-Mitglieder ganz konkret, wenn sie eine Klappe besuchen, dieser Gruppe ausgeschlossen werden sollten. Diese Forderung gab es dann. Dann gründete sich aber die AG Klappe innerhalb des Tuntenspektrums. Darum hebe ich diesen Konflikt auch nochmal hervor. Innerhalb des Tuntenspektrums. Und die sagten, wir wollen Klappensex als schwule Kommunikation, die sie ist, begreifen lernen und unser Geheimnis öffentlich machen. Es ging hier also darum, sich zu trauen, über die eigene Sexualität zu sprechen, dann sich zu fragen, warum agieren wir eine Sexualität aus, für die wir uns schämen und tun das trotzdem die ganze Zeit, also auf Klappensex zu gehen, warum können wir darüber nicht sprechen? Da müssen wir einen neuen Umgang mitfinden, einen bewussteren Umgang, der mit unseren Ängsten, mit unserer Scham umgeht oder die reflektiert und womöglich auch überwinden kann am Ende. Das zu Klappen und Monogamie. Ein dritter und letzter Punkt, den ich bei Intervention nochmal anführen möchte, ist Bisexualität. Es ist so, das habe ich jetzt am Anfang, wollte ich es eigentlich erwähnen, habe ich es nicht erwähnt, und zwar die Schwulenbewegung der 70er Jahre, also zumindest die HAW in West-Berlin, waren nicht nur schwule Männer, die dort aktiv waren, sondern auch schwule Frauen. Schwule, also der Begriff schwul ist ganz wichtig, oder ganz interessant zumindest, finde ich, dass der vor den 1970er Jahren hauptsächlich für Frauen benutzt wurde und nicht für Männer. Also Anfang 20. Jahrhundert, die Strafakten zeugen davon und dann auch später die für heterosexuelle Männer hergestellte Pornografie, die dann sowas wie schwule Miezen heißt, in den 60er Jahren. Und die Strafakten Anfang 20. Jahrhundert zeugen also davon, dass gesprochen wird, die zwei Frauen hatten ein schwules Verhältnis miteinander, oder so ähnlich, also schwul wurde eher für Frauen, weniger für Männer benutzt. Erst in den 70er Jahren dann sozusagen, muss man eher so rumdrehen, haben sich die Männer diesen Begriff angeeignet. Lesbe wurde dann, zumindest so wie ich das nachvollziehen konnte, erst Mitte der 70er Jahre als eine politische Selbstbezeichnung verwandt. Und zuvor wurde das vor allen Dingen auch zum Beispiel von den Bild-Zeitungen, wo es 1972 eine Kampagne, die Verbrechen der lesbischen Frau gab, also eine ganz fürchterliche Hetzkampagne gegen Lesben, die monatelang ging und also wirklich das allerletzte war. Und in dem Zuge, also war, oder vor dem Hintergrund, wurde also lesbisch eher zumindest das, was ich aus meiner Forschung herausgefunden habe oder bisher gehört habe, wurde das eher dann erst Mitte der 70er Jahre, als sich die HAW-Frauen dann auch von der Schwulenbewegung, von den Männern losgelöst haben, immer mehr wurde Lesbe dann zu einem Selbst, zu einer Selbstbezeichnung. Um das nochmal zu erwähnen, ich gehe hier sehr wenig, oder also die inhaltlichen Diskussionen gab es auch in den HAW-Frauengruppen, gehe darauf aber so gut wie nicht ein, weil ich auch finde, dass quasi so eine Mitbenennung eigentlich noch schlimmer ist als eine Nichtbenennung, dadurch, dass ich, weil diese Geschichte nochmal einen eigenen Vortrag eigentlich bedarf, also die Geschichte der HAW-Frauen und die Auseinandersetzung, die ja auch wieder eigene AGs in den Gruppen hatten. Dazu gibt es dann auch wieder sich widersprechende Narrative. Ich hoffe, ihr könnt noch bei der Hitze sich widersprechende Narrative. Zwar gibt es einmal die Erzählung retrospektiv, dass Frauen und Männer und Hunden überhaupt nicht zusammengearbeitet haben. Dann gibt es die Erzählung, Frauen waren ganz selbstverständlich mit in den Gruppen, vor allem in den Selbsterfahrungsgruppen. Und dann gibt es eben noch die Mitte, dass gesagt wird, naja, manchmal wurde zusammengearbeitet, aber zum Großteil eher nicht. Ich werde einen Interviewpartner jetzt anführen und einen Konflikt, der darauf hinweist, dass ganz selbstverständlich zusammengearbeitet wurde, vor allen Dingen in den Selbsterfahrungsgruppen. Ein großer Konflikt, den es gab, vor allem am Anfang der Schwulenbewegung, war zwischen Selbsterfahrungs- und Theoriegruppen, der sich dann ein bisschen auch so in diesem Tuntenstreit nochmal geäußert hat. Selbsterfahrungsgruppen hatten den Ansatz, hatten den Ansatz, sich mit sich selbst als Schwule, Unterschwulen sehr stark auseinanderzusetzen, alles zu offenbaren, ein Interviewpartner, dann ist es auch eine zwanghafte Selbstentäußerung, also dass man in den Gruppen über alles, über jeden Zug des Begehrens, jede Triebregung, jede Sehnsucht sprechen muss. Es gab dann verschiedene Praxen vom Reihumgespräch über Gruppensex bis hin zu Ausflügen, wo man keine andere Person, außer die dabei sind, sehen sollte. Genau, warum ich das erwähne, dass da alles so entäußert werden sollte, ist nämlich, was vielleicht für heute für politische Zusammenhänge so, zumindest in meiner Erfahrung, nicht selbstverständlich ist, dass man also quasi aufgefordert und ja, stark aufgefordert wird, alles zu teilen und sonst auch einen Ausschluss drohen könnte. In einer dieser Gruppen zumindest, in der mein Interviewpartner war, waren Frauen und Männer ganz selbstverständlich zusammen. Und es kam dort dann auch zu erotischen Liebesbeziehungen zwischen schwulen Männern und schwulen Frauen. Er berichtet, aber dann gab es auch so komisch, bisexuell ambivalente Menschen wie mich in der Gruppe. Und so lernte ich Gabi kennen. Für mich war das sowieso erstmal nicht ganz unnormal. Aber ich wurde dann dazu genötigt, mehr oder weniger offen bekannt zu geben, was ich denn nun sei. Ich müsse mich entscheiden, wurde mir gesagt, ob ich nun schwul sei oder nicht. Und ich sagte dann, nee, ich muss mich gar nicht entscheiden, ich bin schon entschieden. Das sieht man doch an den Handlungen. Diese Kaderfraktion, also hier dann die Strategen, wollte uns erst rauswerfen. Dann hat aber die Feministenfraktion gesagt, nee, also die gehören schon zu uns und wir müssen auch ertragen, dass nicht alle Leute gleichermaßen schwul sein wollen. Die Tunten nahmen das dann eben auch, wie es hier in dem Zitat sich äußert, auf. Sie gingen also davon aus, was ich gerade vorhin schon versucht habe klarzumachen, dass schwul kein Begriff ist, so wie das ja heute der Begriff gebraucht wird, der eine Identität voraussetzt, sondern dass ein Sammelbegriff ist für alle, die sich diesem Begriff zuordnen wollen und dass man eben nicht einfordern kann, dass sich alle gleichermaßen schwul verhalten oder alle gleichermaßen schwul sind. Ich komme zu von Fummeln und Feindlichkeiten, habe ich das als Überschrift? Nö. Wo ich nochmal auf die Frage vielleicht auch mit eingehen möchte, was hat die Tunden zu der Zeit ausgemacht, was macht Tunden aus oder auch nicht, was für Feindlichkeiten und Projektionen gab es da. Ich möchte in dem Sinne, um vielleicht die Frage zumindest als Erfahrungswert zu beantworten, eine Erzählung hervorheben von einer Tunte aus den 70er Jahren, die ich 2011 im Dezember bei dem 40-jährigen Jubiläum der HAW getroffen habe, wo also die ganzen Schwestern aus den 70er Jahren eben nochmal da waren, sich auch zum Teil 30 Jahre nicht gesehen haben, dann die alten Streits nochmal aufgekocht sind. Es gibt also immer noch auch diese klare Trennung zwischen Lust- und Nicht-Lust-Fraktion, zumindest für manche, nicht bei weitem nicht für alle natürlich, aber für manche schon. Unter anderem für die Tunte aus den 70er Jahren, mit der ich da gesprochen habe. Wir saßen also dann im Rauchbereich und sie regte sich auch, ach, da vorne darf man auch nicht rauchen und ist ja klar, diese lustfeindlichen Theorie-Leute so. Naja, auf jeden Fall es war also ein extrem interessantes Gespräch und sie hat mir dann erzählt über ihre Definition auch von Tunte für sich selbst oder einen Teil davon, und zwar der auch in der Abgrenzung passierte in den 70er Jahren, nicht nur zu den Schwulen in der Subkultur, die eben keine Tunten waren, sondern insbesondere gegenüber den Drag Queens, die auch schon in den 70ern ja ein selbstverständlicher Bestandteil auch des Entertainments in der schwulen Subkultur waren. Dort berichtete sie dann davon, von einer Feindseligkeit, die von den Drag Queens auch ganz stark ausging, von den Subkulturschwulen ohnehin, wie sie sagte, auch von den Drag Queens ausging, weil sie eben nicht eine perfekte Kopie von Weiblichkeit oder eine schöne Darstellung wollte, sondern sie hat nach eigener Erzählung, sie hat sich mit Absperrbändern gekleidet, hat sich als Perücke ein Handtuch manchmal aufgesetzt, mit Weihnachtsschmuck behangen, war sehr stark betrunken oft, war dann sehr laut, hat sich irgendwie, hat auch ihren Bart stehen lassen oder die Brustbehaarung gezeigt und so weiter, hat also laute Sachen gemacht, die nicht anerkannt waren als ein adäquates Verhalten, dann gerade auch von den Drag Queens, und da macht sie zumindest für sich eine ganz klare Abgrenzung, also eine Tunte hat viel mit Provokation zu tun und in dieser Provokation wird ein politischer Ansatz auch zumindest in der Zeit verstanden. Hier also als ein Beispiel, wie so eine Selbstdefinition aussehen kann. letzte Mal habe ich hier ja geraucht, aber das mache ich heute vielleicht nicht. Nur als Warnung schon mal. ja, genau, es gab, nee, das passt jetzt hierzu nicht. Ich komme zu dem Vorwurf vor allen Dingen, der gegenüber Tunden gemacht wurde. Hier ein Zitat, was also nicht nur für die HAW-Frauengruppe zutrifft, dass es dort diese Vorstellung auch von Tunden gab, sondern, wobei ein Punkt vielleicht schon, aber da wurde das Zitat ganz gut passt und ich es darum herausgegriffen habe. Und zwar äußert sich eine, ganz interessant auch, über die lesbischen homosexuellen Männer, wie sie bezeichnet. Für mich ist es eine Illusion zu meinen, dass ein Rock oder Wimperntusche, tupierte Haare und gekonnter Hüftschwung zu mehr Zärtlichkeit und Geborgenheit verhelfen können. Zärtlichkeit und Geborgenheit ist ja als ein Ziel der tundischen Politik zu verstehen, die dann unter Schwulen ja hervorgerufen werden sollten, auch gegenüber Tunden oder in Anführungsstrichen zu Schwulen, Schwulen. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also hier in diesem Zitat äußert sich, denke ich, zwei Vorwürfe oder zwei Verständnisse. Ach, danke schön. Ach, es ging doch um mich. Ja. Geht es also um zwei Dinge gegenüber Tunden, und zwar einmal dieser Vorwurf, oder diese Vorstellung, dass Tunden sich alle grundsätzlich als politisch verstehen, in dem Tunte sein und nur Tunte sind, um politisch zu sein, was natürlich den manifesten realen Tunden nicht unbedingt entspricht, und dann, wo dann quasi ignoriert wird, dass es auch noch andere Bereiche gibt, warum man eigentlich Tunte sein möchte, die nicht nur politisch begründet sind, sondern dann politisiert werden können vielleicht. Und aber vor allen Dingen auch der Vorwurf, was dann vor allen Dingen von der HAW-Frauengruppe kam, dass Tunden eine altbackene Form von Weiblichkeit reproduzieren würden, die also an sich eigentlich frauenfeindlich ist. Auch ein Vorwurf gegenüber Tunden, den es noch bis heute gibt. Dann aber auch eine ganz klare Vorstellung von dem, was auch in dem Text ist es nochmal nachzulesen, es gilt nicht, bei weitem nicht für alle Frauen in der Frauengruppe, aber so eine Vorstellung von bestimmten Weiblichkeiten, die politisch okay sind. Und zwar waren das dann Käseväter vor allen Dingen oder Weiblichkeiten, die ohne Schminke auskommen, die ohne Kleider auskommen, oder was heißt auskommen, die keine Kleider, Frauen, die keine Kleider tragen und so weiter, dass das eine anerkannte Form von Weiblichkeit ist, demgegenüber Schminken, sich klassischerweise weiblich verhalten, als etwas eher Anti-Emanzipatives, zumindest von einigen HAW-Frauen verstanden wurde. Und vor dem Hintergrund ist, denke ich, auch das zu sehen, was dann Tunden gegenüber geäußert wird, dass man sagt, das, was wir eigentlich, sagt diese, HAW-Frau in ihrem Text auch ganz deutlich, das, was ich mir so stark gearbeitet habe zu überwinden, nämlich diese Weiblichkeit, die mir aufgezwängt wurde von der Gesellschaft, die lebt ihr lustvoll aus und das ist irgendwo nicht okay. Also ich denke, vom Affekt her ist es auf jeden Fall eine verständliche Reaktion, also auf jeden Fall. Aber ich denke, man muss sich dann die Kritik nochmal immer genau angucken, in welchem Kontext sie geäußert wird. Das war auf jeden Fall eine starke Kritik, die sich, denke ich, doch bis heute noch durchzieht gegenüber Tunden. Zum Aussehen der Tunden noch mal stärker, durch die Sicht der Tunden, wobei das hat jetzt weniger mit dem Aussehen zu tun, aber durch die Sicht auf Tunden wurde auch das Selbstverständnis von Tunden als eine politische Avantgarde, was ja die Schwulen allgemein inne hatten, den wird bis heute ja dann auch noch so ein Politelitarismus vorgeworfen oder dieses Gefühl, eine Avantgarde zu sein, auch vorgeworfen. Das trieben die Tunden, denke ich, auch zum Teil auf die Spitze, dass sie also dachten, was sich ja auch in dieser Forderung äußert, entweder tragt ein Fummel, das ist am besten, oder auch okay ist, sich ein rosa Winkel anzukleben. Also so diese Vorstellung, als Tunte ist man auf jeden Fall die politische Galionsfigur, wurde auch von einigen Tunden so geteilt und wurde vor allen Dingen in sie rein projiziert, um das so auszudrücken. Demgegenüber äußert sich dann Egmont Fassbinder in der HAW, dass das doch nicht, also gegenüber dieser Forderung, immer im Fummel rumzulaufen, dass das doch nicht die einzige Möglichkeit ist, Schwulsein offen und selbstbewusst auszuleben. Er sagt dann, feministisches Verhalten ist nicht die einzige Form, Schwulsein darzustellen. Außerdem, wo dann der Bogen zu dem Aussehen nochmal stärker da ist, sagt er dann auch, ich lasse diese Statements jetzt zum Teil etwas bruchstückhaft stehen, die Feministen berichten uns über ihre Schwierigkeiten, einen Partner für die Nacht oder einen Freund zu finden. Aber sie sollten sich auch fragen, wie ihre Bedürfnisse, äh, wie, wie ihre Bedürfnisse sind, ob sie gerne mit einer geschminkten Tunte ins Bett gingen. Wenn ich mein eigenes geschminktes Gesicht im Spiegel nicht mag, wer soll es dann lieben? Ist also auf doppelter Ebene, denke ich, gemein. Also insofern, dass es eine persönliche Verletzung ist. Da ganz interessant, bis heute ist es ja so, dass gegenüber Tunden in der Auseinandersetzung das sehr oft auch so einen herablassenden oder ganz selbstverständlich auch Respekt einbüßenden Charakter annimmt. Und ich denke, eine Erklärung ist da ein transfeindliches oder transphobes Element, was bei Tunden dann nochmal spezieller ist. Insofern, dass bei Tunden ja davon ausgeht, das ist eh nur eine Maske, das ist ja gar nicht die echte Person, die dahinter steckt. Und entsprechend gehen viele Leute auch davon aus, dann kann man ja diese Maske auch einfach beleidigen, das ist gar nicht die echte Person. So, ich denke, das ist so ein Punkt, der da reinspielt. Dann aber auch gemein in der Hinsicht und auch raffiniert, denke ich, dass nämlich das, was die Tunden so stark gemacht haben, nämlich gegen schwulen Selbsthass zu sein, ihnen gegenüber umgedreht wurde, auf sie bezogen wurde, nämlich dass es auch unter Tunden bis heute, man könnte es dann tuntischer Selbsthass vielleicht ein Stück weit nennen, unter Tunden dieses Phänomen gibt, dass Tunden dann auch wieder nur den nicht-tuntigen Mann begehren oder nur die Männer, die Schwulen begehren, die eben schwul sind, aber keine Tunden. Und das also genau dieser Satz, wenn man sich selbst nicht begehrt, wie sollen es dann andere können? Da stecken natürlich mehrere Ebenen nochmal drin. Aber dass hier, ich hoffe, ich konnte es jetzt klar machen, also dass hier nochmal so ein tuntischer Selbsthass auf die Tunden quasi übertragen wird, was, denke ich, so eine doppelte Gemeinheit nochmal darstellt, weil ihr eigenes Argument unterhöhlt wird sozusagen. Dannecker, Martin Dannecker und Raimund Reiche stecken mir jetzt eine Zigarette an. Martin Dannecker und Raimund Reiche haben Ende der 60er Jahre mit einer Forschung begonnen oder die durchgeführt, und zwar haben die sehr viele Schwule in bundesdeutschen Großstädten interviewt in Frankfurt und Berlin hauptsächlich interviewt und haben daraus eine Studie gemacht, haben das vor allen Dingen psychoanalytisch aber ihr geht nicht, weil ich jetzt rauche, oder?
Nee.
Okay, dann schönen Abend noch. Die beiden haben dann eine psychoanalytische Untersuchung daraus gemacht, haben das Ganze der gewöhnliche Homosexuelle genannt, was dann ein sehr wichtiges Standardwerk für die Schwulenbewegung der 70er Jahre war und auf jedem linken Büchertisch von den Schwulen eben präsent sein musste natürlich. Dieses Buch war auch so wichtig, weil es diesen sexualmedizinischen Duktus aufgriff, der ja vor allen Dingen pathologisieren gegenüber Homosexuellen vorher gebraucht wurde. Dannecker und Raimund Reiche nutzten genau diesen Sprachgebrauch, um ihn umzudrehen und quasi unter anderem auch, obwohl es jetzt immer die beste Methode ist, aber unter anderem auch diejenigen, die das anwenden, zu pathologisieren. Also zu sagen, es äußert sich in der Neurose darin, dass man die Homosexuellen unbedingt neurotisch darstellen möchte. Also so. Aber vor allen Dingen war es wichtig, dass sie sich eben zu einem dominanten wissenschaftlichen Diskurs bedienten und ihn dazu nutzten, zu beweisen, dass Homosexualität keine Krankheit ist, sondern dass die Gesellschaft die Homosexuellen, wenn dann, krank macht. Zum Tundesign schreiben die beiden... Muss ich nochmal zusammenkriegen, was die denn da schreiben? Ah ja, genau. Stellt zunächst mal die Frage, was ist eine Tunte? Und sagt dann, diese Frage kann man nicht beantworten. Dann schreiben sie, aber als Tunte oder mindestens als Tunte kann prinzipiell jeder Homosexuelle von jedem anderen Homosexuellen wahrgenommen werden. Eine Tunte, das ist stets der andere. Jetzt ein sehr Dannecker'scher Sprachgebrauch, da steht es der andere, nämlich derjenige, der im Moment, wo ihn der eine als solche wahrnimmt, die Norm stärker verletzt als dieser. Anders ausgedrückt, je stärker die Identifizierung eines Homosexuellen mit Männlichkeitsidealen und Rollennormen seiner Gesellschaft, desto größer ist die Zahl der Tunden in seinem Kopf. Also hier ganz klar dieser Charakter von Projektion und Ablehnung der eigenen Anteile hervorgehoben. Also hier, er macht dann ganz stark nochmal, dass allgemein das bei Männern ja so ist, dass sie Sehnsüchte, Triebregungen haben, die gesellschaftlich als weiblich konnotiert sind, diese aufgrund dieser niedriger Bewertung von weiblichen Anteilen oder von weiblichen Triebregungen an sich selbst ablehnen, von sich abspalten, dann auf eine andere Person projizieren, an dieser Person dann ablehnen, also Schwulenfeindlichkeit, und das dann einen befriedigenden Effekt bei den Personen hat, was aber nicht nur für heterosexuelle Männer zutrifft, sondern eben auch, oder insbesondere auch für Schwule, wo sich das dann als Schwuler selbst äußert, weil sie ja selber schwul sind. Also auch die eigenen schwulen Anteile an sich hassen, ablehnen, zu verstecken suchen. Diese Sehnsüchte benennen die Raimund Reiche und Martin Dannecker folgendermaßen. Sich exhibitionistisch als Sexualobjekt darzustellen. Bewunderung und Anbetung nicht nur in der müden Brechung des sozialen und beruflichen Erfolges zu genießen. Sich auch einmal in Anführungsstrichen wie eine Frau gehen lassen zu dürfen. Nicht immer Initiative ergreifen zu müssen und so weiter. Die Tunden führen den Heterosexuellen und den Homosexuellen gleichermaßen diese Sehnsüchte als in Anführungsstrichen abstoßende Verfremdung vor. Kreischen, plappern, sich aufdonnern, exzentrisches Gebaren, lügen, nicht arbeiten, auf Partys immer im Mittelpunkt stehen wollen. Wie, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, wie tuntisches Verhalten aussehen kann, bei weitem ja nicht muss. Tuntige Impulse, hier komme ich zum Schluss und greife ein paar Dinge auf. Ich denke, in der Diskussion werden sich von alleine dann noch andere Sachen ergeben. Du sitzt jetzt hier im Qualm, ne? Werden sich noch eigene Sachen ergeben. Das hat Detlef Stoffel auch, ein Aktivist und Tunte aus Bielefeld, sagt das in dem Film, der von ihm handelt, nochmal und macht es auch immer wieder deutlich, nämlich je beschissener uns die Leute fanden, desto geiler war die Aktion. Also ich denke, das äußert auch nochmal was über diese Haltung, die da war. Ein Impuls, denke ich, oder eine Parallele oder Ähnlichkeit zumindest, liegt ja schon ganz offensichtlich in den Begriffen queer, heute in queeren Kontexten, in denen ich mich, das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, in denen ich mich auch zuordne, also queeren politischen Kontexten, in den Begriff queer und den Begriff schwul, wie er in den 70er Jahren verwandt wurde, nämlich als ein Konzept der Offenheit, als ein Schirmbegriff, als ein kollektiver Kampfbegriff, dem sich alle zuordnen sollten, die in diesem emanzipatorischen Kampf mitmachen wollten. Jetzt fiel mir gerade noch was anderes ein, weil ich es vergessen habe, egal. Ich bin heute ein bisschen wirr, es tut mir leid. Also ein Begriff, der, wie schon gesagt, als so ein strategischer Essentialismus gebraucht wurde, würde man heute zumindest sagen, seit Spivak dann, oder mit Spivak, nämlich als ein Begriff, der zwar essentialisierend ist, weil er ein Begriff ist und eine Sache als ein Begriff benennt, aber der nicht bedeutet, dass alle, wie es ja gerade von dem Zitat ist, gleichermaßen schwul oder eben gleichermaßen queer sein müssen, sondern dass es sehr unterschiedliche Formen davon gibt und diese auch zu akzeptieren sind. Dann daraus, denke ich, ist auch nochmal die Auseinandersetzung, die es dazu gab, selbst für heutige queere Politkontexte Impuls zu nehmen, nämlich aus den Auseinandersetzungen, wie sie waren, zu lernen vielleicht, weil ich erlebe das auch oft, dass dennoch immer wieder die Auseinandersetzung darum geht, wie auch schon an dem Beispiel Bisexualität für die 70er Jahre deutlich wurde, dass also zwar das Konzept erstmal offen ist, es dann aber schwierig ist, das in die Praxis umzusetzen für vieles. Also auch bei Queer immer wieder die Streitfrage oder die Diskussion darum gibt, vielleicht kleinteiliger nochmal als bei Schwul, wer gehört jetzt eigentlich da dazu? Sind wir jetzt, oder auch schon von der Schwerpunktsetzung her, ist es eine Bewegung oder sind es Bewegungskontexte mit einem sexualitätsspezifischen Schwerpunkt oder einem Geschlechterschwerpunkt oder gehört da Rassismus vielmehr noch dazu, sollte vielleicht Rassismus sogar im Mittelpunkt stehen, welche Diskriminierungsform muss hauptsächlich bekämpft werden, diese Frage stellt sich heute oft auch und wird aus meiner Erfahrung heraus auch oft, und soziale Bewegungen sind immer sehr stark an Emotionen gekoppelt und affektive Bezüge, werden sehr oft sehr, sehr emotional geführt auf einer Ebene, wo es nicht mehr ausschließlich, was ja auch da schwierig ist, um die Inhalte geht, sondern dann auch, welche Person ist jetzt radikal genug, welche Person hat es genug begriffen und dann wird es eben verletzend in so Politkontexten. Ich denke, und respektlos zum Teil, und ich denke, das könnte aus den Auseinandersetzungen in den 70er Jahren mitgenommen werden. Das gab es schon mal vor 40 Jahren und das gab es auch vor 30, vor 20 und vor 10 Jahren. Vielleicht kann man da was für das Aktuelle daraus lernen, wie man miteinander umgeht. Genau. Ich komme auch gleich zum Schluss, zähle noch die paar Sachen auf, auch wieder Bruchstück habe, zur Auseinandersetzung um Klappen und Monogamie, warum ich die auch nochmal herausgegriffen habe. Das war ein Punkt, der dazu führte, warum ich mich eigentlich auch dann, oder warum ich bei der schwulen Bewegung hängen geblieben bin, weil mir bei dem Punkt, als ich diese Plenumsprotokolle zum ersten Mal durchgelesen habe, aufgefallen ist, dass diese Diskussion heute zum Teil auch im Sprachgebrauch 1:1 so stattfindet. und zwar aber heute unter dem Begriff Polyamory vor allen Dingen als ein Konzept von alternativen Beziehungsformen, die sich also nicht an Monogamie anlehnen, wo dann aber die Auseinandersetzung auf einer persönlichen, aktivistischen Ebene eben nicht mehr ausschließlich um dieses Konzept kreist, sondern um die Personen, die dieses Konzept anwenden oder für sich in Anspruch nehmen oder nicht. Also da geht es dann, also da könnte man in meinen Augen nochmal aus dieser Klappendiskussion und der Monogamie-Diskussion in der Schwulenbewegung ziehen oder den Impuls bekommen, dass es weniger darum geht, ob jetzt eine oder gehen sollte in meinen Augen, ob eine Praxis jetzt subversiv, wie es dann heute heißt, oder eben zu bürgerlich oder zu konform ist, dass darum weniger gehen soll, sondern um eine bewusste Auseinandersetzung mit der Sexualität in Bezug auf schwule Kontexte, nochmal bezogen zum Beispiel, wo sich eine ich hoffe, ich springe jetzt nicht sehr, wo sich eine Parallele für mich deutlich macht zu Gay Romeo heute und Darkroom Sex, wo also genau unter Schwulen auch und auch unter, in meiner Erfahrung zumindest, auch unter progressiven oder politisch aktiven Schwulen so eine Auseinandersetzung untereinander über den Sex, den man da praktiziert, nur sehr schwerlich oder überhaupt nicht stattfindet und es ganz stark mit Scham besetzt ist. Und ich denke, da ist so ein Punkt, also wenn man eine Sexualität auslebt, sich dafür schämt, dann ist es auf jeden Fall auch wert, sich damit auseinanderzusetzen, aber eben nicht auf der Ebene, welche Sexualpraxis oder Liebespraxis jetzt die richtige oder die falsche ist. Ich hoffe, ich konnte da so einen Bogen drum spannen. Genau. Tunden darüber hinaus, was ich schon erwähnt habe, sehen sich nach wie vor, ich spreche da auch von mir oft, diesem Vorwurf von fehlender Authentizität ausgesetzt. Ich denke, wenn man das als Vorwurf formulieren möchte, was ich nicht tun würde, aber wenn man das als Vorwurf oder als Ansage formuliert, dann müsste man das gegenüber jeder einzelnen Person auch tun, weil es ja so ist, zumindest ich verhalte mich in jeder Situation anders, gegenüber jeder Person anders, in unterschiedlichen Kontexten anders, sehe vielleicht jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, eine andere Person vor mir oder sehe anders aus, verhalte mich ein bisschen anders, will was anderes. Und in dem Sinne, einen Wesenskern von einer Person gibt es in meinen Augen in der Form nicht. Und ich denke, das ist nochmal auch aus dieser Tundenpolitik in den 70er Jahren nochmal sehr stark zu ziehen, wenn es also darum geht, zu fordern, dass jemand authentisch ist, was auch nochmal in eine Richtung von Transfeindlichkeit geht. Also diese fixe, starre Identitätsform zu fordern, dass das eine ganz klare Diskriminierungsform ist. Und auf die Frage, was jetzt eigentlich eine Tunte ist, es eigentlich nur eine richtige Antwort gibt, nämlich eine Tunte ist eine Tunte ist eine Tunte ist eine Tunte. Und es gibt es bei sehr vielen anderen Identitätsformen oder Kategorisierungen, denke ich, genauso, dass man das genauso fassen könnte. Am Ende möchte ich nochmal hervorheben die Auseinandersetzung mit schwulem Selbsthass, die heute nach wie vor aktuell ist, was sich einmal gezeigt hat, vor 2 Jahren den Film mit Martin Dannecker in Berlin gezeigt haben, dort sehr viele, vor allem auch sehr junge Schwule und politisch aktive Schwule da waren und diskutiert haben dann 1,5 Stunden in der viel zu warm verrauchten Kneipe. Und also Martin Dannecker raucht immer noch auch sehr viel, das war sehr schön. In der Diskussion deutlich wurde auch immer, wenn man sich den Film anschaut, wie aktuell die Problematiken eigentlich sind. Und das betraf übrigens, habe ich gerade vorhin vergessen zu erwähnen, auch die schwulen Frauen, die sich also mit einem Selbsthass gerade in Bezug auf Kesse Väter dann auseinandergesetzt haben, also auf eine Ablehnung von bestimmten Weiblichkeiten in der lesbischen Subkultur oder in lesbischen Lokalen und so weiter. Was heute also noch sehr, sehr aktuell ist, insofern, dass sich Schwule nach wie vor gegenseitig ausschließen und gegenseitig ausschließen und bekämpfen und jetzt trinke ich mal einen Schluck. Aufgrund von zu schwulem Schwulsein, aufgrund von Tunzigkeit, aufgrund von Unmännlichkeit, dass Schwule ausgeschlossen werden, wenn sie rassistisch diskriminierte oder markierte Schwule sind, wenn sie Schwule mit Behinderung sind, wenn sie zu alte in Anführungsstrichen Schwule sind, wenn sie in Anführungsstrichen zu dicke Schwule sind, HIV-positive Schwule sind, schwule Transmänner sind und diese merkt schon, diese Aneinanderreihung könnte war ewig fortgesetzt werden, wo man sich eigentlich noch fragt, wer wird eigentlich nicht prinzipiell erstmal ausgeschlossen, was ja tatsächlich auch so ein Ding ist. Jede kann das theoretisch treffen, sozusagen. Wo also das heute noch sehr aktuell ist und denke ich, so diese Taktik mit dem Bewusstmachen für mich zumindest ein sehr wichtiger Punkt ist und ich da auch sehr viele positive Erfahrungen mit habe, gerade wenn es nicht als Vorwurf formuliert wird, also sozusagen du doofer Schwuler mit deinem Selbsthass, pass mal auf, sondern zu sagen, also ehrlich mit sich auch zu sein, ich selbst trage auch so einen Selbsthass in mir, wir leben in der zumindest hier in derselben heteronormativen, schwulenfeindlichen Gesellschaft, ich habe das auch internalisiert, es geht darum, das bewusst zu machen und vor diesem Hintergrund einen anderen Umgang miteinander zu finden. Am Ende, um das abzuschließen und gleich den Applaus einzukassieren und die narzisstische Bestätigung zu bekommen, hier noch eine Karikatur von Wilfried Laule von 73, die auch auf dem Flyer für die Veranstaltung heute gedruckt war. Es zeigt zwei Tunden, die, wie man heute sagen würde, hegemoniale Männlichkeit unterm Arm tragen, diese also wütet und schreit und die zwei Tunden eigentlich nur lachen, diese Männlichkeit nicht so ernst nehmen, also und auch mit ihrer eigenen Männlichkeit viel verspielter umgehen können und darum dieser hegemonialen, auch gefährlichen, schwulenfeindlichen Männlichkeit ihre Kraft zu verletzen, zum Teil daneben können. Vielen Dank.